gerade so ganz am Anfang kam auch oft so dieses, ja, du als Frau und lass doch lieber die Finger von so einem großen Problem. Und also das fand ich schon ziemlich heftig, weil wir sind im 21. Jahrhundert und teilweise ist immer noch so ein bisschen das Vorurteil, dass das nichts für Mädchen ist, so ungefähr.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist, wenn ich mich mit meinem Gast um die Themen anfangen und die ersten Schritte und vor allem ins kalte Wasser springen unterhalte. Wenn du jetzt gerade schon in der App bist, dann folge dem Podcast auch schon mal bei Spotify, wenn du es nicht schon längst tust. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mich mit Marcella Hansch unterhalten. Marcella ist Architektin und hat während ihrem Tauchurlaub eine Erfahrung gemacht, die dann dazu geführt hat, dass sie ihre Diplomarbeit darüber geschrieben hat, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass sie einen Verein gegründet hat und letztendlich die Everwave GmbH, ein Startup, was sich auf die Entfernung von Plastikmüll aus verschiedensten Gewässern konzentriert, hauptsächlich allerdings den Flüssen. Wie es dazu gekommen ist, wie die Idee entstanden ist und wie es letztendlich dazu gekommen ist, dass sie ihren Job als Architektin, für den sie auch jahrelang studiert hat, an den Nagel gehangen hat und weshalb. Jetzt schon mal der Hinweis, dass ich mich sehr freue über Bewertungen bei Apple Podcasts, aber auch kleines Feedback sozusagen in den sozialen Medien bei LinkedIn oder auch Instagram durchs Teilen. Denn ich bin mir sicher, dass du jemanden kennst in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, der diese Folge auch auf jeden Fall mal hören sollte. Von daher teile diese Folge doch gerne mit dieser Person. Falls du mich bei Instagram oder LinkedIn tagst mit @kalteswasserpodcast bei Instagram oder Tilman Vorhoff bei LinkedIn, dann gibt es in der nächsten Folge auch in den Shownotes ein kleines Dankeschön mit einem Shoutout. Also, gerne mal teilen und ansonsten wünsche ich erstmal viel Spaß mit der Folge und dem Interview. Hallo Marcella, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir sind ja hier im Kalten Wasser-Podcast und das Wasser spielt für euch und für dein Startup mittlerweile ja auch eine sehr, sehr große Rolle. Ist, würde ich mal sagen, so auch das zentrale Thema. Denn ihr habt das Ziel, Müll, was im Wasser sich befindet, der da nicht hingehört, aus dem Wasser rauszuholen. Und ich finde es spannend, ist jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube 2012 ging es los mit der Idee und da hat sich einiges gewandelt, auch von der Ursprungsidee bis zu dem, was an dem ihr heute auch so arbeitet und mit dem ihr euch beschäftigt. Und ich würde gerne einfach mal ganz vorne anfangen. Du hast Architektur studiert, kommst aus Aachen und warst dann 2012 in einem Tauchurlaub und da ist dir was aufgefallen. Vielleicht steigen wir da ein, wie es dann dazu kam, dass du mit der Idee Pacific Garbage Screening, hieß es ja zunächst, und heute Everwave, wie das dann so entstanden ist. Also womit ging es eigentlich los? Was war so der erste Zünder für die Idee?
Ja, der Zünder war im Prinzip tatsächlich eine Plastiktüte, die sich an meinem Fuß verheddert hat beim Tauchen. Und weil ich Respekt, ich will nicht sagen Angst, aber schon ein bisschen vor Fischen habe, bin ich beim Tauchen immer vorsichtig und gucke, dass mir ja bloß niemand so nahe kommt. Und ich habe mich halt tierisch erschrocken und habe dann gemerkt, okay, es ist kein Fisch, es ist eine Plastiktüte. Und in dem Moment ist mir halt aufgefallen, dass es eben nicht nur die eine ist, sondern dass super viel Plastik um mich herumschwimmt. Und ich habe das vorher einfach ausgeblendet. Also wir haben halt so Wreckdiving gemacht auf so einen Schiffswrack aufs Deck und auf dem ganzen Deck lag halt Plastikmüll. Und das haben wir einfach vorher überhaupt nicht wahrgenommen. Das war total verrückt, also wie man das ausblenden kann. Und da ist mir das halt so aufgefallen, dass es mir dann überall aufgefallen ist. In den Straßen, am Strand, im Haushalt. Und wenn man einmal so ein Erlebnis hatte, dass man das nicht mehr ausblenden kann, dann kann man es halt nirgendwo mehr ausblenden. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt was ändern, da muss ich was tun.
Mhm. Und wie ging es weiter? Also du warst im Urlaub, hast das dann gemerkt, warst tauchen, wolltest eigentlich ein paar Fische sehen, durch den Wrack tauchen. Und also ich tauche auch selber, ist eine wunderbare neue Welt, die einem sich da eröffnet. Und auf einmal hast du gemerkt oder gesehen durch die Plastiktüte, dass da noch ganz viel mehr im Meer herumtreibt. Wie ging es dann weiter? Hast du dann direkt im Urlaub schon angefangen zu überlegen oder ist das erst dann später, als du wieder in Deutschland war und alles irgendwie so ein bisschen gesagt ist, dass du dann gestartet hast, okay, dass du die Überlegungen begonnen hatten?
Also ich habe relativ zügig dann eigentlich entschieden, okay, ich will meine Abschlussarbeit dem Thema widmen. Ich habe dann recherchiert, habe auch im Urlaub schon angefangen, mir Gedanken zu machen und war halt eh auf der Suche nach einem Thema für meine Abschlussarbeit und habe dann gesagt, okay, vielleicht kann ich mit Architektur dann eine Lösung finden und habe dann angefangen, mich sehr, sehr tief in das Thema einzuarbeiten. Also damals gab es halt noch gar nicht so viele Infos und Fakten, wie es das heute gibt. Es gab relativ wenig Informationen auch, gerade auch zu diesen Ozeanstrudeln. Und das Problem war noch gar nicht so publik, also auch noch nicht so in den Medien. Und dann habe ich super viel recherchiert, habe mich aber dann in das ganze Thema eingearbeitet. Also ich habe an der Uni viele Institute besucht, habe mich in Maschinenbauvorlesungen über Kunststoffe reingesetzt, wollte das Thema einfach ganzheitlich verstehen und eben auch eine ganzheitliche Lösung finden. Und dieses am Ende, also es war dann halt diese Vision, eine Plattform, die man in den Ozeanstrudeln einsetzen kann, eine schwimmende Architektur, die eben so konzipiert und konstruiert war, dass sie eben das Plastik ohne Netze aus dem Gewässer herausbekommen sollte. Ja, und aus dieser Idee ist dann ein bisschen mehr geworden.
Ja, also da war es ja mit der RWTH Aachen schon an einer guten Adresse, was dann so auch die ganzen Ressourcen angeht mit Instituten, die sich sowieso auch schon mit Mikroplastik und solchen Sachen auch dann vielleicht damals noch nicht so intensiv, aber dann auch mit beschäftigen. Also ich habe selber, komme aus dem Abwasserbereich, habe in Braunschweig nichts studiert, aber ich weiß, in Aachen sind auch sehr bekannte Professoren unterwegs gewesen, so in der Siedlungswasserwirtschaft und so weiter. Von daher war es natürlich schon direkt an der besten Adresse, um da dann auch Recherche anzustreben. Dann bist du mit der Abschlussarbeit fertig gewesen. Für manche ist das ja, na okay, jetzt ist das Thema erstmal zur Seite gelegt und ich steige eins ins Berufsleben. Wie ging es dann weiter? Also du bist dann mit dem Studium fertig gewesen, dann ist man da normalerweise erstmal auf der Suche nach einem Job.
Also ich habe auch direkt angefangen, als Architektin zu arbeiten, habe das Ganze dann auch 5,5 Jahre gemacht und parallel eben das Projekt vorangetrieben. Also es war eigentlich eher ein Zufall, also ich konnte halt nicht aufhören, darüber zu reden und wurde dann auch eingeladen, mal Impulsvorträge zu halten. Dann auch erste Preise gewonnen, habe dann eben Mitstreiter gefunden, gerade auch über die Uni, eben über Institute. Coole Leute, die gesagt haben, boah, cooles Thema, lass uns irgendwie zusammen vorantreiben.
Wie hast du die gefunden?
Ja, wenn man viel redet, dann trifft man auch viele Leute. Also man trifft natürlich dann Gleichgesinnte und auch über die Uni, also über Instituten, da habe ich dann in der Mittagspause das Projekt vorgestellt, zum Beispiel im Institut für Wasserbau. Und dann waren halt Studenten, die gesagt haben, wow, würde ich auch gerne meine Arbeit darüber schreiben. Und ja, so hat sich dann ein Team geformt, was irgendwie alle die gleiche Vision, den gleichen Ansporn hatten, gesagt haben, hey, irgendwie können wir die Idee doch umsetzen. Und wir waren halt ziemlich bunt gemischt, also viele Fachleute dann auch dabei aus den Bereichen eben Wasserwirtschaft. Und dann haben wir an irgendeinem Punkt aber gemerkt, okay, als Privatperson kommen wir nicht weiter, wenn, dann brauchen wir irgendwie eine Organisation dahinter. Und dann haben wir eben Ende 2016 einen Verein gegründet, damals eben auch noch mit dem Namen Pacific Garbage Screening, was der Abschlussarbeitsname war sozusagen. Ja, mit dieser Organisation dahinter, mit diesem Gießen in eine Form sozusagen, wurde es dann aber auch relativ schnell bekannt. Also wir haben dann 2017 die Ocean Film Tour kennengelernt, weil wir eben auch den Film Plastic Ocean supported haben, weil das genau unser Thema war und wir gesagt haben, schon relativ früh, wenn wir das Thema angehen wollen, dann müssen wir natürlich auch auf das Thema aufmerksam machen, weil es auch 2017 noch nicht so in den Medien war, wie es hätte eigentlich sein sollen. Und da wollten wir eben unseren Beitrag leisten und ja, sind dann eben über diesen Film mit der Ocean Film Tour in Kontakt gekommen, sind mit denen durch ganz Deutschland getourt und dadurch auch relativ schnell ziemlich bekannt geworden mit der Idee. Und dann ging es ja ziemlich rasant voran seitdem.
Was hat das noch gebracht außer Aufmerksamkeit? Also sind dadurch auch noch irgendwie strategische Partnerschaften entstanden, dadurch, dass irgendwelche Leute da vielleicht im Publikum saßen und sich sowieso als interessierte Ozeanliebhaber die Ocean World Tour anguckt haben und dann gesagt haben, hey, das ist ein cooles Projekt und da möchte ich irgendwie auch aushelfen, mit dabei sein oder irgendwie einfach in Kontakt treten. War es jetzt nur Aufmerksamkeit, was ihr dadurch gewonnen habt, oder war es sowieso auch nochmal, hat das andere Bonuspunkte auch noch mit sich
gezogen. Es hat natürlich neben der Aufmerksamkeit uns auch viele Partnerschaften beschert, also wirklich auch fachlich. Gerade am Anfang war das total wichtig, wir haben viele Expertengespräche geführt, haben wir dann auch relativ schnell den Schwenk gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir wirklich einen Impact leisten wollen, dann ist diese Idee, diese Vision zwar gut, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, aber um es wirklich realistisch umzusetzen, müssen wir auch realistisch daran gehen. Und da sind die Meere halt einfach zu spät. Also wenn man ein Problem lösen will, ich vergleiche das gerne mit einem Wasserschaden, wenn man einen Wasserschaden hat, dann wischt man auch nicht erstmal den Boden auf, sondern dreht erstmal den Hahn zu. Und dieser Hahn, den wollten wir eben zudrehen oder wollen wir natürlich immer noch. Und das ist eben im Meer zu spät. Und der Hahn sind zum einen natürlich die Flüsse, weil darüber nach wie vor der Haupteintrag passiert. Und da können wir natürlich auch kosten-nutzen-technisch viel besser ansetzen. Das heißt, wir haben ja relativ schnell von der Technologie, also mit unserem Forschungsteam, einen Schwenk gemacht. Okay, wenn wir es umsetzen wollen, müssen wir weg von dieser Idee von den Meeren, sondern wir müssen Technologien adaptieren, die wir eben in Flüssen einsetzen können. Und genau das haben wir dann eben auch gemacht und haben aber parallel natürlich den zweiten Hahn nicht aus den Augen verloren. Das sind natürlich die Menschen selber, weil wir Menschen sind halt die, die konsumieren. Wir sind diejenigen, die natürlich am Ende dafür verantwortlich sind, dass der ganze Müll in der Umwelt landet. Und das teilweise noch nicht mal bewusst, also das haben wir halt während der ganzen Vorträge vor allen Dingen gemerkt, dass oft so die Frage kam, ja, ist ja alles schön und gut, aber was haben wir denn in Deutschland damit zu tun? Wir haben doch hier kein Plastikproblem. Und das hat mich total schockiert, weil ich dachte, wow, wir sind haben mit das größte Müllaufkommen überhaupt pro Kopf und denken, wir hätten kein Problem. Also das fand ich sehr erschreckend und da haben wir auch gemerkt, okay, da müssen wir einfach aufklären, also auch jedem mal bewusst machen, dass unser Müll eben nicht im gelben Sack auf der Straße dann auf einmal weg ist, sondern dass der halt oft auch irgendwo hingeschippt wird, wo er eben nicht recycelt wird, sondern gerade eben auf illegalen Mülldeponien landet und dass auch unser Müll reihenweise im Meer landet. Und das ist vielen gerade in Deutschland einfach gar nicht bewusst. Und deswegen haben wir eben diesen zweiten Fokus, eben Menschenbewusstsein, Öffentlichkeitsarbeit, also wir nennen es Inspiration. Wir wollen halt keine Menschen beschuldigen oder mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, du bist der Böse, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen halt zeigen, hey, klar sind wir alle irgendwie mit Schuld dran, aber wir können auch etwas verändern. Also wir haben die Macht, wir haben die Power und wenn jemand was verändern kann, dann wir.
Also ich kenne das so ein bisschen auch aus der Abwasserwirtschaft, denn wenn wir alle aufs Klo gehen, dann drücken wir einmal auf den Abzieher und dann ist es halt alles weg, was wir da erledigt haben und wir müssen uns nicht mehr drum kümmern. Ist ja auch gut so, so soll es ja auch sein. Ist ja dann gut, wenn wir dann auch nichts mehr davon mitbekommen oder auch keine Probleme entstehen. Aber viele wissen gar nicht, was überhaupt dann hinter der Wand oder nach dem Abfluss überhaupt alles passiert und was da für Prozesse auch hinterstehen. Und ein großes Problem in der Abwasserwirtschaft ist zum Beispiel auch, dass die Medikamente einfach in der Toilette zum Beispiel entsorgt werden und dadurch dann in die Kläranlagen gelangen, die da gar nicht drauf ausgelegt sind, irgendwelche Medikamentenrückstände auch rauszuholen. Da gibt es ja auch riesige Forschungsvorhaben, die sich damit beschäftigen, ob es sinnvoll ist, wirtschaftlich auch auf Kläranlagen sowas rauszuholen. Und von daher ist da, selbst in Deutschland, wo wir auch schon ja ein gutes Bildungssystem haben, leider immer noch viel Nachholbedarf. Und im Müll ist es, in der Abfallwirtschaft ist es, glaube ich, ähnlich. Wobei hier dann ja auch das Problem hinzukommt, dass hier tatsächlich ja viel einfach, also ist mir auch noch unbekannt, wo dann viel von den ganzen Abfällen, die wir so produzieren, überhaupt dann landen. Klar, viel wird verbrannt. Aber vieles landet auch außerhalb unserer Grenzen, kriegt man ja immer wieder in irgendwelchen Dokumentationen ja auch mit, dass wir da auch mit verantwortlich dafür sind, dass weltweit so große Deponien auch irgendwo entstehen.
Auf jeden Fall. Und auch wenn du über Abwasser sprichst, also auch so Feuchttücher zum Beispiel, die landen ja auch oft in der Toilette und da steht ja auch immer drauf, biologisch abbaubar und sowas. Also wir haben auch schon viele Clean-Ups gemacht, auch an Ufern. Und also glaubst gar nicht, wie viele Feuchttücher, die wahrscheinlich schon seit Jahren in den Bäumen oder im Ufer hängen, gefunden haben. Einfach, weil die sich nicht zersetzen. Ja. Und also das ist zum Beispiel auch sowas, was die meisten einfach überhaupt nicht wissen, weil es steht halt drauf, es ist schön, klingt marketingtechnisch schön. Alle denken auch, ja super. Aber wenn man die mal aus den Büschen gepflückt hat, dann weiß man, dass das alles andere als biologisch abbaubar ist.
Ja, und da ist ja das Problem auch noch, wenn es dann regnet, die Kanäle auch entsprechend an entsprechenden Stellen Überfälle haben, dass das Abwasser abgeschlagen wird, weil eben eine Kläranlage nicht das komplette Wasser behandeln kann und dann landet das Wasser halt direkt im Fluss und dann halt in den Bäumen, wo man das wieder sieht. Ja. Nee, von daher ist das auf jeden Fall, also das heißt, ihr habt euch da eine zweite Säule auch noch aufgebaut, wo ihr in Richtung Bildung geht. Bei euch heißt das, glaube ich, ihr habt so einen Koffer auch entwickelt, eine Emergency Kit für die Grundschule und Sekundarstufe 1, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Okay, das heißt, ihr habt einmal die Säule, ihr wollt es aus den Flüssen rausholen, arbeitet da an technologischen Lösungen. Habt da jetzt ja Collectix, habt das genannt, eure erste Lösung, das ist glaube ich ein Boot, was den Müll rausholt und ein zweites HiveX, woran ihr gerade arbeitet, was eher so eine Plattformlösung dann ja auch sein soll. Vielleicht nochmal zurück zu der Idee, also du hast gerade gesagt, bis 2016 hatte es so gedauert, dass du so nebenbei, neben deiner Arbeit als Architektin dann auch an der Idee weitergearbeitet hast, viel mit Menschen drüber geredet hast, bis dann auch erst der Verein entstanden ist. Vielleicht nimmst du das nochmal ganz kurz mit, wie ihr euch als Institution auch nochmal vielleicht gewandelt habt und was da so die Gründe auch für waren, weil ihr wart ja dann 2016 erstmal ein Verein. Und habt euch jetzt aber heute mittlerweile auch anders aufgestellt. Was waren da so die Gründe für?
Also den Verein gibt es tatsächlich auch immer noch. Das ist auch nach wie vor noch so das Herzstück, weil es natürlich um die Gemeinnützigkeit geht. Das ist halt etwas, was uns auch immer wichtig war und natürlich auch noch ist. Aber wir haben natürlich irgendwann gemerkt, dass man mit einem Verein gerade in Deutschland an Grenzen kommt. Also alleine, wenn es schon darum geht, sich für Fördergelder zu beantragen oder gerade im Forschungsbereich, dann ist der Verein schon nicht mehr die richtige Struktur, weil man als Verein sich oft gar nicht dafür bewerben kann. Und gerade auch was Haftungsgründe für die Technologie angeht und so, da ist natürlich ein Verein auch irgendwann, kommt an seine Grenzen. Also in Deutschland ist einfach, wenn man eine Technologie entwickeln will, der Verein leider nicht so ganz die richtige Struktur. Für uns aber nach wie vor immer noch total wichtig, weil wir natürlich auch die Menschen mitreißen wollen, weil wir eben auch Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung machen und dafür ist der Verein natürlich dann auf der anderen Seite schon wieder ein gutes Tool. Deswegen haben wir haben auch ein riesen Crowdfunding über den Verein gemacht, 2018. Das war eigentlich auch so unser Start, wo wir dann auch erste Stellen einrichten konnten, weil wir vorher alles wirklich nachts am Wochenende in der Mittagspause, also da haben wirklich das Kernteam hat halt, ist auf dem Zahnfleisch gegangen irgendwann, weil es vorangehen sollte, aber natürlich ohne Finanzierung keiner irgendwie seinen Job kündigen konnte. Und über dieses Crowdfunding.
Also quasi zwei Jobs.
Zwei Vollzeitjobs eigentlich. Und über dieses Crowdfunding konnten wir aber dann erste Stellen einrichten, haben dann auch noch Stiftungen gefunden, die uns unterstützt haben. Und dadurch ist das Ganze dann halt relativ schnell gewachsen. Und dann haben wir eben Ende 2018 zusätzlich zu dem Verein ein Startup gegründet. Eben heute die Everwave GmbH, über die eben vor allen Dingen natürlich die Technologie läuft, aber eben auch mit einem Hauptgesellschafter, der gemeinnützig ist, der auch eng verbandelt ist mit dem Verein, sodass eben klar ist, dass die Gemeinnützigkeit für uns im Vordergrund steht. Aber weil wir inzwischen eben so weit sind und so groß sind, suchen wir auch gerade Investoren, um eben zu skalieren, weil wir kriegen Anfragen aus aller Welt inzwischen und da ist natürlich so ein Punkt, wo man wachsen möchte und auch wachsen muss, um natürlich auch dem Zahn der Zeit gerecht zu werden oder, sag ich mal, auf diese Welle aufzuspringen, um es mal so in unserem Fachjargon zu sagen. Ja, und da ist halt relativ viel passiert seit Ende 2018 dann. Also das Team ist gewachsen, wir sind gewachsen, wir haben natürlich die beiden Technologien adaptiert. Also wir haben ja eben über die Plattform gesprochen und jetzt über das HiveX-System, was du nanntest. Und das ist im Prinzip die Weiterentwicklung der Plattform. Also das, was ich eben meinte, dass wir von dem Meer auf die Flüsse gegangen sind. Und dieses HiveX-System, das sind Plattformen, also man muss sich das vorstellen wie wabenförmige Module, die so konzipiert sind, dass sie eben verankert werden im Fluss, dass sie eben relativ flexibel zusammengesteckt werden können. Also die sind schon relativ groß, also wir haben jetzt die ersten Tests auf 5 Meter laufen gehabt und so werden sie jetzt auch in den ersten Dauereinsatz in den nächsten, ich hoffe noch im Herbst, sieht gerade ganz gut aus, gehen. Und das sind wabenförmige Strukturen, damit man sie eben aneinander setzen kann. Mit dem Fokus natürlich, dass wir nicht für jeden Fluss ein neues System entwickeln müssen, sondern dass man sehr flexibel die Anzahl der Module ergänzen und austauschen kann.
Je nach Breite des Flusses dann.
Genau, also man kann natürlich jetzt nicht ein Riesensystem entwickeln, was dann nur in einen Fluss passt, sondern wir wollen natürlich in jeden Fluss einsetzen können. In kleinere Flüsse kommen dann nur 2, 3 Module, in größere dann eben dementsprechend theoretisch eine ganze Modulkette. Und der Fokus ist eben auch darauf, dass wir eben Schifffahrtswege frei halten. Das ist halt total wichtig, wenn man natürlich auf die Gegebenheiten Rücksicht nehmen muss. Also wir können natürlich jetzt nicht so einen ganzen Fluss zubauen, sondern müssen natürlich schauen, dass die Schifffahrt weiter gewährleistet werden kann und dass wir eben ja die Module verankern, sodass sie an einem Ort 24/7 arbeiten können. Das ist so das Ziel. Und das sieht auch gerade ganz gut aus. Also wir haben in Bremen in der Weser erste Tests gemacht, da haben wir auch vor ein paar Wochen die ersten Videos gelauncht und ja, der erste Dauereinsatz steht jetzt gerade kurz bevor und da freuen wir uns natürlich total drauf, weil wir dann eben auch über einen langen Zeitraum sehen können, wie gut die Plattformen funktionieren.
Wie lange habt ihr jetzt an der Plattform HiveX getüftelt?
Also im Prinzip jetzt so die letzten 2, 2,5 Jahre natürlich immer wieder mit Pausen. Also wir haben natürlich eng auch mit der Uni zusammengearbeitet. Da konnten wir auch die Strömungskanäle nutzen, also in denen zum Beispiel normalerweise auch Tsunami-Simulationen und so getestet werden. Die konnten wir natürlich aber auch nicht dauerhaft nutzen, sondern oft nur, wenn gerade kein Projekt da war. Das heißt, wir mussten natürlich auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Gegebenheiten, weil wir uns die auch sehr oft kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, was für uns natürlich super war. Aber dann muss man natürlich auch Rücksicht nehmen, wann können wir die nutzen. Das heißt, wir konnten also nicht konstant dran arbeiten, sondern nur praktisch immer mal wieder, haben natürlich parallel auch viel Simulationen am Computer gefahren. Ja, und letztes Jahr im Herbst im Prinzip den Prototypen fertiggestellt und dann war jetzt auch Corona-bedingt natürlich ein bisschen Bremse, weil wir konnten natürlich auch jetzt nicht quer durch Europa fahren und überall testen, sondern auch da hatten wir natürlich ein bisschen Einschränkungen und haben uns dann aber vor allen Dingen auch eben jetzt in der letzten Zeit auch auf das Collectix-Boot fokussiert. Aber eben parallel immer wieder die Plattform adaptiert, so dass sie eben jetzt ja startklar in den Löchern steht und wir eigentlich nur noch auf die Genehmigung warten.
Ja, cool, mega cool. Und das heißt, ihr habt jetzt einen Prototypen und ich habe gerade schon gesagt, ihr kriegt viele Anfragen auch. Was ist denn so dann das Ziel für zum Beispiel 2022? Wie viele Plattformen würdet ihr gerne gegebenenfalls, wenn Genehmigung und so weiter alles glatt läuft, dann auch installieren können und auch wollen?
Also im Prototyp ist es im Prinzip nicht mehr. Also aus der Prototypenphase sind wir zum Glück raus und es ist jetzt wirklich die erste richtige Einsatzplattform, die auch in den Langzeiteinsatz geht. Also es sind keine Tests mehr. Klar, beim ersten Einsatz kommen wahrscheinlich immer noch Punkte, wo wir sagen, okay, das können wir noch verbessern, aber das wird mit einer Technologie immer so sein. Also die werden wir wahrscheinlich laufend anpassen, hoffe ich jedenfalls. So haben wir es in der Vergangenheit auch gemacht. Und Ziel ist es natürlich, dass wir in maximal viele Flüsse gehen. Also es ist natürlich ein bisschen abhängig auch von unseren Kapazitäten. Deswegen möchten wir natürlich jetzt relativ schnell wachsen, damit wir eben auf die ganzen Anfragen reagieren können. Und da ist natürlich schon das Ziel, dass wir in möglichst viele Länder im nächsten Jahr auch gehen. Also Fokus ist jetzt vor allen Dingen erstmal auch Afrika und Südostasien. Also da möchten wir im nächsten Jahr auf jeden Fall aktiv werden. Dieses Jahr ist eben Fokus noch Europa. Auch gerade mit dem Collectix-Boot sind wir eher in der Balkanregion unterwegs gewesen und wollen auch da eben weiterhin in den Dauereinsatz gehen. Ja, und dann as soon as possible wachsen.
Wie ist da so die, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Konkurrenz, weil das ist ja letztendlich ist euer Ziel ja wahrscheinlich, dass ihr irgendwann das gar nicht mehr machen müsst und die Plattformen dann gar nicht mehr notwendig sind. Aber es gibt ja auch ähnliches Projekt jetzt hier, ne, aus Holland, die ja auch angefangen haben mit, wir wollen den Pacific Garbage Batch aufräumen sozusagen und auch den Switch gemacht haben, wir müssen auch genauso erstmal bei den Flüssen anfangen und da ja auch Systeme entwickelt haben. Wie arbeitet ihr da zusammen oder ist man da sozusagen auf der Suche nach Flüssen? Wahrscheinlich gibt es genug Flüsse, die von Müll bereinigt werden müssen, dass das wahrscheinlich erstmal gar nicht auch das Problem ist, dass der Markt so riesig ist, dass man sich da sowieso überhaupt nicht in die Quere kommt.
So groß ist der Markt tatsächlich noch nicht. Also eigentlich ist er nur sogar noch sehr, sehr klein und dafür gibt es sehr, sehr viel Plastik. Also im Prinzip, also sehen wir das auch nicht als Konkurrenz, sondern eher als Mitstreiter. Wir sind auch mit vielen Organisationen, gerade in Deutschland halt auch im engem Kontakt, auch mit einigen schon mal Projekte zusammen gemacht. Und du sprichst wahrscheinlich, wenn du von den Niederländern sprichst, von dem Ocean Cleanup, das ist natürlich so das Größte auf dem Markt. Aber auch da ist es, die haben eine sehr teure, sehr, sehr hoch technologisierte Technologie, die eben auch wenig flexibel ist. Also die natürlich sich sehr auf ganz große Flüsse konzentriert. Und wir fokussieren uns eher auf flexible Technologien und vor allen Dingen auch eben Low-Tech-Technologien. Gerade zum Beispiel in Afrika wollen wir eben auch schauen, dass die Plattformen zum Beispiel vor Ort konstruiert werden können. Also dass wir jetzt nicht die Plattform durch die ganze Welt schippern müssen. Natürlich hat das auch einen Nachhaltigkeitsgedanken. Und vor allen Dingen, um auch die Akzeptanz vor Ort mit zu gewährleisten. Weil was wir nicht möchten, irgendeine Technologie in Land bringen, wo Müllproblem herrscht, einmal hinfahren, aufräumen, wieder weg und nach uns die Sintflut. Das ist eben nicht das Ziel, sondern ganz im Gegenteil, eben auch über unseren zweiten Fokus, Inspiration, Menschen, wollen wir natürlich auch die Menschen vor Ort mit einbeziehen. Also wir haben das zum Beispiel in Bosnien und Serbien auch schon gemacht. Das heißt, wir haben eben teilweise auch auf der Donau mit Beibooten gearbeitet, Menschen eben bezahlt von vor Ort, die dann eben den Müll mit eingesammelt haben, die den Müll vor Ort sortiert haben, eben arbeiten dann auch mit Verwertern vor Ort zusammen. In Bosnien gibt es zum Beispiel keine einzige Recyclinganlage, in Serbien zum Glück eine, aber eben auch andere Standards, als wir das jetzt zum Beispiel in Deutschland gewohnt sind. Aber auch da geht es natürlich darum, das Bewusstsein zu schaffen. Langfristig möchten wir eben auch vor Ort Recycling-Systeme mit etablieren, die eben dem Müll auch wieder einen Wert geben, damit auch für die Bevölkerung ein Anreiz besteht, jetzt vielleicht ihren Müll nicht auf die Deponie zu schmeißen, sondern den vielleicht dann zu der Anlage zu bringen und sogar noch Geld damit zu verdienen. Weil dann kann man ihn auch erstmal besser recyceln, bevor er jetzt ewig lange im Wasser gelegen hat. Und das sind alles so Sachen, wo wir natürlich auch Strukturen verändern möchten, weil da muss man eben langfristiger denken. Und ja, da gibt es eben so viele Abgrenzungen zu anderen Projekten, dass eigentlich genug Platz sowieso für alle ist, genug Plastik sowieso. Und dass wir schon andere Fokusgebiete momentan alle haben. Also jeder hat halt einen anderen Spezialfokus, sage ich mal. Einige Projekte sind auch eher für Häfen gedacht, andere eher für Kanalsysteme, die mit ruhigeren Gewässern arbeiten. Und eigentlich ist es gut, dass es so viel Verschiedenes gibt, weil nur so kann man natürlich das Problem auch ganzheitlich in den Griff bekommen.
Ja, ist ja jetzt auch nicht jeder Fluss genauso gleich. Also es, wie gesagt, gibt größere Flüsse, kleinere Flüsse, Flüsse, die mäandrieren, Flüsse, die einfach schon so stark begradigt sind, dass da andere Stimmungsverhältnisse herrschen. Von daher ist ja auch gut, dass es viele verschiedene Lösungen gibt, dass man auch die beste finden kann. Hast du mit Everwave jetzt so deine Lebensaufgabe gefunden?
Irgendwie schon, ja. Also ich merke das immer wieder, wenn ich zum Beispiel auf einer Bühne stehe und vom Projekt erzähle und ich kann noch so eine stressige Woche gehabt haben und klar ist es auch nicht immer alles rosig im Alltag, weil natürlich es schon auch viel Arbeit ist, aber wenn ich dann davon erzähle und danach ein Feedback irgendwie aus dem Publikum kommt und also das Schönste war, als mein kleines Mädchen aufgestanden ist und gesagt hat, danke, dass du oder dass ihr auch daran arbeitet, unsere Meere wieder sauber zu machen und dass ich später wieder am Strand ohne Plastik spielen kann. Also das war so super schön. Das sind natürlich die Momente, die total motivieren. Und für mich ist es inzwischen schon so eine Herzensaufgabe geworden. Und ich glaube, da spreche ich für das ganze Team, wenn ich sage, dass es für uns alle auch eine intrinsische Motivation dahinter ist. Weil wir halt alle das machen, weil wir etwas verändern wollen. Und daher kommt, glaube ich, auch so dieser Team-Spirit und die Motivation dahinter.
Ja, es klingt auch als das, was ihr euch als Ziel gesetzt habt, sind wahrscheinlich auch nicht die Ziele gewesen von Anfang an. Das hat sich ja alles auch gewandelt und wenn man an einen neuen Punkt kommt, man hat das System dann fertig, dann denkt man vielleicht auch weiter, ne? Und jetzt geht's an die Skalierung und es gibt leider sehr viel Müll auf der Welt und sehr viele Flüsse, in denen auch Müll herumschwimmt. Das ist jetzt nicht in 10 Jahren dann geschafft, da die Lösungen alle zu installieren, leider. Von daher ist das leider eine Thematik, die uns noch lange beschäftigen wird. Ihr seid jetzt schon 8 Jahre 9 Jahre an dem Projekt dran. Gab es auch, du hast gerade schon kurz ein, zwei Momente genannt, die enorm motivieren. Welchen Zweifeln musstest du dich auch schon beschäftigen oder was waren vielleicht auch mal so Tiefpunkte, aus denen du dich dann auch rausholen musstest?
Also wirklich aktiv dran arbeiten tun wir eben seit 2018, also gerade eben an der Technologie. Die ersten Jahre ist im Prinzip ja gar nichts passiert. Da war das meine Abschlussarbeit. Ich habe hin und wieder mal einen Vortrag gehalten und es hat so, also es ist so ganz, ganz nebenbei gelaufen und so mit Vereinsgründung ist es dann praktisch wirklich, ja, größer geworden und eigentlich erst seit das Startup auch aktiv ist, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit,
Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter und so fort. Und,
genau, okay, damit es auch wirklich vorangeht. Aber alleine die Schritte dahin, also gerade so am Anfang natürlich, das erste Crowdfunding, überhaupt erstmal ein Team aufzubauen, das war natürlich schon alles sehr, sehr aufreibend und sehr anstrengend. Und natürlich, wenn man parallel noch einen Vollzeitjob hat und der Architektenjob ist jetzt auch nicht so der 9-to-5-Job, dann kommt man natürlich schon manchmal an Grenzen, wo man denkt, boah, kriege ich das jetzt alles irgendwie parallel gestemmt und funktioniert das alles und was, wenn es am Ende doch nicht klappt? Und natürlich kommen da immer wieder Zweifel auf und gerade so ganz am Anfang kam auch oft so dieses, ja, du als Frau und lass doch lieber die Finger von so einem großen Problem. Und also das fand ich schon ziemlich heftig, weil wir sind im 21. Jahrhundert und teilweise ist immer noch so ein bisschen das Vorurteil, dass nichts für Mädchen ist, so ungefähr. Fand ich schon, also hat mir dann aber am Ende eher so nochmal den Ansporn gegeben zu zeigen, so jetzt erst recht. Und natürlich gibt's immer wieder mal Tiefschläge, weil man kennt es, dann funktioniert irgendwas nicht. Dann, klar, kam Corona, dann sind natürlich gerade über den Verein auch erstmal Spenden eingebrochen. Auf der anderen Seite aber auch eine Riesenchance für uns. Also wir haben Corona am Ende für uns eher als Chance gesehen, weil wir endlich Zeit hatten, wirklich mal aktiv an den Projekten und den Technologien weiterzuarbeiten. Weil wir vorher nur so viel unterwegs waren auf Konferenzen, auf Vorträgen, auf Interviews und die Reisezeit uns alleine schon so viel Kapazitäten gekostet hat. Und wenn auf einmal dann alle im Büro sitzen und Zeit haben zu arbeiten, das haben wir schon extrem gemerkt. Also wir konnten halt super schnell dann auch das Boot ins Wasser bringen. Wir konnten die Technologie in wirklich die ersten, die Tests fertigstellen. Den Bildungskoffer haben wir fertiggestellt. Also Sachen, die irgendwie teilweise schon über ein Jahr so immer mal parallel gelaufen sind, aber für die nie Zeit hatten. Und dementsprechend war es eine Riesenchance. Und am Ende des Jahres konnten wir sagen, cool, wir haben jetzt irgendwie 3 Sachen fertiggestellt, an denen wir jahrelang gearbeitet haben. Und seitdem geht es auch wirklich voran. Also seitdem kommen auch die Anfragen. Das Boot ist super viel im Einsatz. Wir sind jetzt gerade auch in der Eifel, da im Krisengebiet, helfen eben da. Da sieht es auch katastrophal aus. Also wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell mal in Deutschland auch im Einsatz sind. Aber ja, es funktioniert und das ist natürlich was super, super schön.
Wie schwer war es dann für dich, dich von deinem Job, für den du ja auch lange Jahre studiert hast und da auch schon erste Berufserfahrung gesammelt hast und dann hat man ja auch schon mal ein besseres Standing auch im Unternehmen und so weiter und so fort. Wie schwer war es da für dich, dich davon so ein bisschen auch zu verabschieden von der Architektur, weil das, was du ja jetzt machst, ist ja nicht reine Architektur, da geht's ja eher Richtung Wasserwirtschaft und Technologieentwicklung.
Also gar nicht schwer. Also ich habe halt vor allen Dingen gemerkt, also ich glaube, wenn ich in der Architektur geblieben wäre, hätte ich auch einen ganz anderen Schwenk gemacht und zwar auch eher Richtung Nachhaltigkeit, weil ich halt gemerkt habe, was für einen Haufen Sondermüll wir da produzieren als Architekten. Also es ist teilweise echt schlimm. Also ich war auch mit auf Baustellen, habe dann auch viele Projekte von Anfang bis zum Ende mal begleitet und halt auch mitgekriegt, dass man teilweise gegen Windmühlen redet. Gerade wenn es eben um öffentliche Projekte geht, da wird jeder Pfennig umgedreht und möglichst billig, aber schnell, schnell, schnell. Und da ist dann auch total egal, woher die Materialien kommen, woraus die sind. Und das hat mich echt schockiert, muss ich sagen. Also wie wenig Nachhaltigkeit im Bauwesen herrscht. Und da freut es mich auch, dass es da jetzt auch so ein Umdenken gibt. Also da passiert jetzt gerade so in den letzten 2 Jahren auch extrem viel. Aber nach wie vor ist es immer noch so, also was wir da bauen als Architekten ist überhaupt nicht lang gedacht. Also so ein Gebäude ist irgendwie geplant für 40, 50 Jahre, wenn überhaupt. Und dann wird es halt irgendwie abgerissen im schlimmsten Fall. Und dann hat man halt einen riesen Haufen Bauschutt, der eben auch nur super schwer wieder rezyklierbar ist, weil eben alles Verbundmaterialien sind, alles wird ja mit irgendwelchen Dichtungsmitteln zusammengeschweißt. Es ist ja echt schlimm. Und da hätte ich definitiv einen Schwenk gemacht, um da auch in eine andere Branche reinzurutschen. Und wer weiß, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, aber ich glaube, der Fokus hat sich bei mir etwas verlagert.
Ja, und auch erstmal genug zu tun. Du hast gesagt, 2018 ging es dann mit der Gründung vom Startup, von der GmbH, dann so richtig los, mit auch der Entwicklung der Technologie und so weiter und so fort. Inwiefern würdest du sagen, ist es möglich, an Ideen neben dem Beruf auch noch so zu arbeiten und diese voranzutreiben? Und wo kommt der Punkt, wo man dann vielleicht mal ins kalte Wasser springen muss und sagen muss, okay, da stürze ich mich jetzt voll rein und mache das halt Vollzeit oder vielleicht auch erstmal 50% Teilzeit?
Also ich habe relativ schnell damals schon meinen Job reduziert. Also ich habe dann nur 80% gearbeitet, damit ich mir wenigstens einen Tag die Woche hatte, wo ich eben unbezahlt aber an dem Projekt arbeiten konnte, weil ich gemerkt habe, die 2 Tage Wochenende reichen nicht und die Abende auch nicht. Wenn man für etwas brennt, dann kriegt man es auf jeden Fall hin und dann klappt das auch. Also dann, ich habe damals einfach jede Minute Freizeit da reingesteckt, jeden Urlaub für Vortragsreisen genutzt und mein Urlaub war dann irgendwie in Indien, weil ich da eben 3 Vorträge halten konnte über den DAD damals und so. Also das geht alles. Was ich aber irgendwann gemerkt habe, natürlich auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also inzwischen bin ich eben Mama, habe eine Familie und da ist natürlich nicht so, dass man die ganze Nacht durcharbeiten kann, weil irgendwann ist man einfach müde und dann ist auch Ende und dann schreit so ein kleines Wesen und möchte halt die Aufmerksamkeit und wenn man einen Laptop parallel auf dem Schoß hat, geht das hin und wieder mal, aber nicht mehr so natürlich, wie das früher ging.
Und du möchtest natürlich auch die Aufmerksamkeit deinem Kind natürlich geben. Also man hat natürlich auch dann die Freizeit, man will dann auch irgendwie ein bisschen Freizeit haben.
Auf jeden Fall.
Nicht nur,
und das habe ich halt auch gemerkt, dass ich möchte natürlich schon auch meine Tochter aufwachsen sehen und ihr aber auf der anderen Seite auch eine Zukunft, ich möchte schon alles dafür tun, dass sie eben auch eine Zukunft noch auf diesem Planeten hat. Und das merken wir ja gerade, wie schlimm es da gerade aussieht, also auch nach dem letzten IPCC-Bericht, dass es eben katastrophal aussieht. Und da hat natürlich Plastik auch einen riesen Anteil dran. Vor allen Dingen eben unser Konsum. Also ne, Rohöl wird generiert, um daraus Plastik zu produzieren. Das ist eine unglaubliche Menge an CO2, die dabei freigesetzt wird. Alles Plastik, was in der Umwelt liegt, setzt halt auch eben CO2 frei. Und nur das, was wir wirklich wieder in den Kreislauf zurückführen können, macht am Ende irgendwie Sinn. Und wir haben so viel, was wir theoretisch recyceln können. Und da ist halt noch unglaublich viel zu tun. Und deswegen ist natürlich das zweite Herz in der Brust natürlich nach wie vor beim Projekt, weil das etwas ist, was natürlich für die Zukunft einfach ja super, super wichtig ist.
Aber die Gründung vom Startup hat jetzt ja schon tatsächlich dann dazu geführt, dass das so ein bisschen so ein Knackpunkt auch war, dass es dann wirklich schneller voranging.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen eben mit den ersten Mitarbeitern, mit auch Kooperationen, die wir dann schließen konnten. Also man ist natürlich über so einen Verein teilweise auch gebunden, eben auch Forschungsprojekte, in denen wir dann mit eingebunden werden konnten. Also es hat uns schon extrem geholfen. Und ich glaube auch für die Zukunft, also ich hatte eben schon erwähnt, dass wir auch gerade eben auf der Suche nach Investoren sind, weil wir eben einfach skalieren wollen. Und das kann man eben mit einem Verein natürlich auch nicht, sondern da braucht man eben auch einfach ein anderes Tool für. Und ich glaube, es ist halt genau das Richtige, was wir da jetzt inzwischen haben. Also dieses Mischkonstrukt sozusagen aus Gemeinnützigkeit, aber natürlich auch eben den wirtschaftlichen Part. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir da einfach im nächsten Jahr noch einen Riesenschritt gehen können und auch Richtung Asien, Afrika skalieren können und ganz, ganz viele Boote und Plattformen in den Einsatz bringen. Weil das ist schon echt krass, was wir da rausholen. Also das ist, da merkt man dann schon, das macht extrem viel Sinn.
Ja, und ich glaube, das macht auch wirklich nochmal einen Unterschied, wenn man jetzt das mal irgendwie in der Doku gesehen hat und dann ist man für einen Abend mal irgendwie auch schockiert und dann geht der Alltag aber am nächsten Tag weiter. Und wenn man mal wirklich vor Ort war. Also ich war zum Beispiel auch mal jetzt für meine Masterarbeit in Vietnam, habe ich mich auch mit einer Kläranlage beschäftigt, einer Erweiterung, und da sind wir auch mal rumgefahren, weil das Kanalsystem bestand noch nicht und unsere Aufgabe vor Ort war auch, dann das Kanalsystem aufzunehmen, und was man dann da halt gesehen hat, hinter welchen Häusern dann da irgendwelche kleinen Köttelbäche mit so viel Plastikmüll dann da langfließen, das macht nochmal was anderes, als wenn man das irgendwie nochmal einmal abends kurz mal in der Doku gesehen hat und am nächsten Tag dann irgendwie vielleicht auch schön da vergessen hat und das nicht so einen tiefbleibenden Eindruck dann auch hinterlässt, als wenn man es mal wirklich vor Ort sieht und dieses Ausmaß auch, ja, dann zu sehen bekommt. Und das, was ich gesehen habe, war, glaube ich, noch nicht das, was da wirklich teilweise abgeht.
Ja, also wir haben bei uns auf der Homepage und auch auf dem YouTube-Kanal auch Videos aus Bosnien, was ja Europa ist, wo man jetzt auch denkt, ja, eigentlich
gar nicht so weit
Europa,
weg.
Das ist gar nicht weit weg, und es gibt halt, also es sind Müllteppiche nonstop, also es war echt krass. Also unser Boot sieht auf diesem See aus wie ein Spielzeugbötchen in einem riesen Müllberg. Es ist echt krass. Und das Boot ist gar nicht so klein, kann halt 20 Tonnen am Tag sammeln, und es sieht wirklich aus wie ein Spielzeugboot. Das ist schon verrückt. Und auch hier vor Ort, also wir haben in Aachen auch mal ein Cleanup gemacht hier. Wir haben gar keinen Fluss in Aachen, sondern so einen Bach. Mhm. Und wir haben ein Cleanup gemacht, wo wir am Anfang selbst noch gedacht haben, boah, macht das überhaupt Sinn hier an dem kleinen Bach? Und dann haben wir angefangen, am Ufer zu sammeln. Und wir haben, ich glaube, wir waren nur 12 Leute, und dann haben innerhalb von 2 Stunden 50 Müllsäcke vollgekriegt. Und weil, wenn man einmal anfängt, dann fällt einem erst auf, was da alles liegt. Also man ignoriert das total. Also auch wenn man muss ja nur mal Autobahnauffahrten hochfahren oder auch mal im Wald einfach mal nach rechts und links gucken. Also es ist schon erschreckend, was Menschen entsorgen. Einfach so, ohne drüber nachzudenken. Beim Spazierengehen, ich weiß nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich bin auch anders erzogen worden. Aber es ist schon krass.
Viel zu tun.
Viel zu tun.
Was ist denn, also gerade schon so ein bisschen mal drüber gesprochen, über das, was ihr jetzt, was so ein bisschen euer Geschäftsmodell auch ist. Ihr habt also die Plattform, die in Flüssen auch installiert werden sollen, und habt das Boot, was jetzt aktuell zum Beispiel auch in der Eifel aufräumen hilft. Also wen braucht ihr noch? Wie kann man mit euch zusammenarbeiten? Du hast gerade schon gesagt, Investoren seid ihr gerade auch auf der Suche oder in Gesprächen. Spenden geht wahrscheinlich auch immer. Wie kann man euch noch helfen? Was ist das, was ihr noch so sucht? Also was wären so auch eure Kunden? Sind das eher Kommunen oder Unternehmen, die dann auch was sponsoren? Wie sieht es da bei euch aus?
Was vor allem bei uns auch geht, ist das Thema Plastikkompensation. Also das Unternehmen, und da haben wir schon viele Kooperationen, also gerade von Unternehmen, die eben selber sagen, sie möchten auf Plastik verzichten, können es aber noch nicht in vielen Bereichen, weil es einfach noch zu wenig Alternativen gibt oder eben zu wenig alternative Produkte, die genau das können, was Plastik kann. Und die kompensieren einen Teil des Plastiks. Das heißt, man nennt das Plastic Credits, das ist ähnlich wie so CO2-Zertifikate. Und pro Betrag X können wir dann Betrag X aus der Umwelt zurückholen und je nachdem auch zurück in den Kreislauf führen. Und das ist im Prinzip gerade was wir auch im großen Stil machen, weil wir natürlich super viel unterwegs sind und auch extrem viel Müll, wie gesagt, auch unter Idealbedingungen, also kann das Boot bis zu 20 Tonnen, das sind halt 20.000 Kilo, die wir da praktisch in einem Tag rausbekommen können. Das ist schon eine Menge. Das ist natürlich auch super spannend für Unternehmen und für uns natürlich auch, um so mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Kann man eben auch noch ergänzen durch eben Marketingkampagnen, was für uns auch eben wichtig ist, um das Thema noch weiter natürlich auch nach außen zu tragen und auch für die Unternehmen natürlich spannend ist, um zu zeigen, hey, hier wird was getan. Und das hat auch, also am Anfang hieß es immer so, ja, es ist ja eher Greenwashing, aber das ist tatsächlich gar nicht, weil erstmal wird aktiv etwas gemacht, also wir holen aktiv diesen Müll heraus, machen darauf aufmerksam, können dadurch einen unglaublichen Impact generieren und vor allen Dingen die Unternehmen fangen wirklich ein Umdenken an. Das ist echt, echt super. Also die Partner, die wir haben, das sind super nachhaltige Unternehmen inzwischen, die versuchen so viel zu verändern, also die sind weitaus schneller als die Politik. Es ist halt so, dass wir Verbraucher natürlich dahingehend auch eine unglaubliche Macht haben, weil wenn wir irgendwelche Produkte nicht mehr kaufen, werden sie irgendwann nicht mehr produziert. Und das wird ganz oft unterschätzt. Also dann heißt es, ja, ist ja jetzt eh schon produziert worden und kann ich ja jetzt auch noch mitnehmen. Und ja, aber dann wird es auch wieder nachproduziert, weil eben die Nachfrage da ist. Und wenn wir unsere Nachfrage ändern, können wir da natürlich auch eine unglaubliche Macht auf die Industrie ausüben. Und das Umdenken, was da gerade schon passiert, ist ja sehr hoffnungsvoll, sagen wir es mal so. Und auch total schön, weil ich glaube, gerade die großen Unternehmen können extrem viel bewirken und da freuen wir uns auch total auf Zusammenarbeiten und Partnerschaften.
Also das ist so die Hauptzielgruppe für euch auch als Abnehmer für oder auch Kooperationen mit dem Boot, aber auch mit den Plattformen.
Genau, vor allen Dingen in erster Linie, um auch Sichtbarkeit zu schaffen. Und was wir jetzt aber auch schon merken, wenn das Boot erstmal sichtbar ist in Regionen, wo eben Probleme herrschen, dann entstehen auch Kontakte natürlich zur Regierung, aber das ist alles halt, ich kenne das ja, sehr, sehr langwierige Prozesse und wir wollen natürlich schnell agieren und die Wirtschaft ist weitaus schneller als die Politik, das muss man einfach sagen. Und das ist für uns jetzt in erster Linie einfach spannender, weil wir dadurch viel schneller agieren können.
Okay, ich hatte nämlich so ein bisschen vermutet oder gedacht, dass auch irgendwie Kommunen, die dann da gerade im Einzugsgebiet von dem ein oder anderen Fluss dann liegen, dass die jetzt auch potenzielle Kunden, sind sie wahrscheinlich auch, aber anscheinend.
Auch, ja, also zum Beispiel jetzt in der Eifel ist auch der Wasserverband Eifel-Ruhr auf uns zugekommen, hat halt gefragt, hey, wir kommen hier mit unseren kleinen Booten nicht mehr zurecht, könnt ihr uns unterstützen? Und da haben wir halt super schnell geschaut, dass wir da aktiv werden können. Und das sind natürlich auch, klar, Abnehmer auch in Europa und auch in Asien, Afrika, die für uns super, super spannend sind.
Okay, aber dauert dann doch irgendwie länger auch mit Bürokratie und so weiter. Weil so diese Plattform, kann ich mir vorstellen, ist, was so Genehmigungen und so weiter auch angeht, dann vielleicht auch nochmal ein längerfristiger Prozess, so was auch ganz schön dauern kann.
Also als Startup können wir halt super schnell agieren und das Einzige, worauf wir eigentlich, also was immer verzögert, ist Papierkram. Also alles andere geht super schnell. Das Einzige ist immer die Bürokratie. Das ist ja manchmal zum Weinen. Weil man denkt, hey, wir wollen nichts Schlimmes, wir wollen einfach helfen und zwar so schnell wie möglich. Und naja.
Und ihr seid schon bereit, so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr noch an was arbeitet, sondern ihr könnt quasi sofort anfangen.
Wir stehen in den Startlöchern.
Was müsste passieren, damit das schneller abläuft?
Gute Frage. Also die Bürokratie müsste einfach eingestampft werden, müsste viel schnellere Wege geben. Also ich meine, wir haben jetzt in Corona-Zeiten gemerkt, dass das auch geht, dass man auch viel schneller auch mal Finanzmittel freimachen kann. Also es geht, aber es ist teilweise, glaube ich, einfach nicht der Wille da. Und es muss auch ein langfristigeres Denken, finde ich, in die Politik rein. Also momentan habe ich immer das Gefühl, es geht so bis zur nächsten Wahlperiode, wird irgendwie geplant, aber alles darüber hinaus ist egal. Und gerade wenn es um Umweltschutz, um Natur, um Klima, um Themen wie eben Plastikrecycling geht, dann müssen wir halt langfristiger denken als nur für die nächsten 4 Jahre oder die nächste Wahlperiode. Da müssen wir halt in die nächsten 50, 100 und noch darüber hinaus Jahre denken, weil es geht um folgende Generationen, um die Zukunft der Menschheit, also gar nicht die Zukunft unseres Planeten. Also den wird es auch nach uns noch geben, aber ja, und da möchte ich manchmal so ein paar Leute einfach wachrütteln und sagen, hey, guck doch einfach mal ein bisschen weiter nach vorne und nicht nur bis zur Tischkante. Aber naja.
Ja, ich meine, saubere Flüsse sind ja letztendlich auch irgendwie Lebensqualität und etwas, was viele Bürger sich und Bürgerinnen sich auch eher wünschen würden als vermüllte Flüsse. Und damit es erst gar nicht dazu kommt, dass es irgendwann auch ich glaube, so schlimm wie in Asien wird sicherlich dann nicht aussehen. Aber wir haben gerade schon über Feuchttücher auch in Bäumen und so weiter gesprochen, wenn dann mal auch ein Hochwasserereignis dann stattgefunden hat. Und ein Weg, wo man sicherlich auch helfen kann, wo da auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin auch helfen kann, ist sicherlich dann auch dadurch, dass Aufmerksamkeit auf dieses Thema auch gelenkt wird. Wir haben die Wahl letztendlich dann dieses Jahr für den Bund, aber auch auf lokaler Ebene ist das auf jeden Fall viel wert, um da dann auch bei der lokalen Politik, weil leider geht vieles nicht ohne politische Entscheidungen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt auch so ein Fall, wo dann auch viel von politischen Entscheidungsträgern abhängt. Aber das ist dann sicherlich auch ein Weg, wo man auch als Bürger oder Bürgerin dann was machen kann, wenn man möchte, dass auch Zukunft die Flüsse in Deutschland auch ja, sauber bleiben.
Auf jeden Fall. Und das ist halt was wir einfach oft unterschätzen, was wir für eine Macht haben, sowohl als Konsumenten als auch Wähler. Wir haben eine Stimme, wir können unsere Stimme erheben, wir können was tun, wir können einfach unseren Alltag verändern im Kleinen. Also wir müssen jetzt nicht alle von heute auf morgen Zero Waste werden, aber wenn jeder seinen Abfall nur ein bisschen reduziert, ist das auf die Masse gesehen, zum Beispiel in Deutschland, eine riesige Menge. Also wenn jeder zum Beispiel einfach nur einen halben gelben Sack die Woche weniger hat, muss man sich mal überlegen, was das für eine Riesenmenge auf Deutschland gesehen wäre. Und das ist halt wirklich nicht, das ist kein Hexenwerk. Also dann verzichtet man mal auf einen Joghurtbecher, kauft sich mal ein Pfandglas und ruckzuck ist der gelbe Sack eingeschrumpft. Also das geht tatsächlich relativ einfach und es macht auch teilweise echt Spaß, einfach mal zu gucken, hey, was kann ich denn verändern? Und kleine Veränderungen bringen einen ja selber auch immer weiter. Von daher, würde ich mir wünschen, dass viele das einfach mal in ihren Alltag so ein bisschen integrieren und merken, was dann für Wunder entstehen um einen herum.
Schönes Schlusswort. Wo kann man euch finden, wenn man jetzt sagt, finde ich spannend, habe ich noch nichts mitbekommen, ich möchte auch Kooperation eingehen oder ich möchte irgendwie was spenden? Wo geht man da am besten hin?
Also natürlich auf unserer Homepage everwave.de, da findet man natürlich die meisten Infos, aber gerade so was die alltägliche Arbeit angeht, natürlich auf Social Media, also Facebook, Instagram, Twitter, da posten wir natürlich viel. Auf unserem YouTube-Kanal haben wir auch viele Videos von unseren Einsätzen und den Missionen, wo wir gerade unterwegs sind. Also einfach mal Everwave googeln, da findet man jede Menge.
Das war super. Und zur Sicherheit kommt alles auch nochmal in die Shownotes. Vielen lieben Dank, Marcella, dass du heute uns mitgenommen hast auf deine Reise von Everwave und auf das, was da noch kommt.
Ja, vielen Dank.
Das war's für diese Woche mit dem Podcast. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus der heutigen Folge. Lass mir gerne mal Feedback da über Instagram oder Speakpipe per Sprachnachricht oder auch LinkedIn. Alles verlinkt in den Shownotes, wie du mich da erreichen kannst. Und ich freue mich über jegliches Feedback. Gerne natürlich auch, wenn du willst und bei Apple unterwegs bist, eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du diesen Podcast noch nicht folgst bei Spotify, dann tu das auf jeden Fall, denn hier wird es jede Woche spannende Interviews geben, die dich inspirieren, deine eigenen Ideen auch in die Umsetzung zu bringen. Am besten einmal direkt, wenn du schon in der App bist, gerade einmal bei Spotify dem Podcast hier folgen. Ansonsten freue ich mich, wenn du dann auch nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn ich mich mit den beiden Jungs hinter dem Startup Social BNB unterhalte, Nils und Alex. Die haben ähnlich angefangen, also auch in der Uni, in einer Uni-Vereinigung. Genau, wie das abläuft, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, ja, freue ich mich auf euer Feedback und hoffe, dass ihr weiterhin kräftig ins kalte Wasser springt. Bis dann.